eine wirklich beeindruckende Aufstiegsgeschichte, aus wirklich einfachen Verhältnissen sich hochzuarbeiten. Martin Winterkorn war der Vorsitzende und Chef des größten Autoherstellers der Welt. Er war ganz oben und thronte wie ein Patriarch, bevor dann der beispiellose Absturz gekommen ist im Dieselskandal.
Um es klar zu sagen, manipulieren und Volkswagen, das darf nie wieder vorkommen.
Für diesen Fehler muss er auch gerade stehen am Ende des Tages, weil er hat dafür gesorgt, dass so eine Kultur etabliert wurde, die Betrug Tür und Tor geöffnet hat.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Martin Winterkorn, der Name steht mittlerweile synonym für den VW-Diesel-Abgasskandal. Ab kommendem Jahr steht der ehemalige Volkswagen-Chef wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs vor Gericht. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, um den krassen Absturz dieses Managers noch einmal nachzuzeichnen. Kurzer Überblick über die Folge. Zuerst sprechen wir über den ja doch sehr beeindruckenden Werdegang von Martin Winterkorn. Wie er es geschafft hat, als Sohn eines Fabrikarbeiters zu einem der mächtigsten Automanager der Welt aufzusteigen, zu 17 Millionen Gehalt pro Jahr und zur Auszeichnung des Manager des Jahres. Wir wollen wissen, wie tickt der Mann und was treibt ihn an? Im zweiten Teil der Folge geht es dann um die entscheidenden Tage im Herbst 2015, in denen das Kartenhaus der Macht zusammenbricht. Es geht um die Frage, was wusste Martin Winterkorn von den Manipulationen an ca. 11 Millionen Fahrzeugen und welche Verantwortung trägt er für den Schaden in Milliardenhöhe und natürlich auch für den weltweiten Image-Schaden, den VW bis heute hat. Bevor wir loslegen, muss ich uns aber einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Schwer, ich bin Wirtschaftsjournalistin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt Kajan Özgens, stellvertretender Chefredakteur und langjähriger Investigativreporter. Hallo Kajan.
Hallo Hanna, ich freue mich auf unsere zweite Folge.
Ja, ich auch. Kajan, was ich jetzt bei deiner Vorstellung nicht gesagt habe und auch in der letzten Folge nicht, weil ich weiß, dass es dir ein bisschen unangenehm ist, du hast ja zahlreiche Preise gewonnen, Journalistenpreise und einen davon auch für deine Recherchen über VW und den Diesel-Abgasskandal. Im Mittelpunkt der heutigen Folge steht der Aufstieg und der tiefe Fall von Martin Winterkorn. Wie hast du ihn denn eigentlich das erste Mal kennengelernt?
Martin Winterkorn habe ich damals 2007 das erste Mal getroffen und er ist kein Menschenfänger, das muss man vorweg sagen. Er wirkt sehr ungelenk, nuschelt auch sehr stark, man kann ihn manchmal auch gar nicht richtig verstehen, aber er wirkt auch nicht unsympathisch. So habe ich ihn damals das erste Mal kennengelernt und dann habe ich ihn in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder getroffen. Und weil mich VW natürlich auch ein Stück verfolgt hat und ich die spannenden Machtkämpfe und Geschichten bei VW immer wieder gecovert habe und da kam man natürlich an Martin Winterkorn nicht vorbei.
Und du hast auch ein Interview geführt, das in gewisser Weise so ein bisschen historisch ist, weil es das letzte oder eines der letzten Interviews von ihm war, bevor er in der Versenkung verschwunden ist. Das war 2015.
Das war eine ganz besondere Situation. Martin Winterkorn hat damals etwas geschafft, was vorher keiner geschafft hat. Und zwar hat er einen Machtkampf gegen den Übervater Ferdinand Pirch, auf den wir ja später noch detaillierter kommen, gewonnen. Und er war damals der große Gewinner im VW-Machtkampf. Er war der Vorsitzende und Chef des größten Autoherstellers der Welt. Er war ganz oben und bei diesem Interview saß er dort. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und thronte wie ein Patriarch und hatte die Hände auf dem Bauch gefaltet und genoss wirklich jeden Moment, weil er ganz oben war. Und das war Ende Juni 2015 und das war 3 Monate, bevor dann der beispiellose Absturz gekommen ist im Dieselskandal. Er war damals die absolute Nummer 1 und kurze Zeit später wurde er dann zur Persona non grata.
Du warst ja damals auch in Wolfsburg. Wie war die Atmosphäre da damals so? Hat man da schon irgendwas gemerkt?
Winterkorn hatte immer einen großen Stab um sich herum. Mitarbeiter, die quasi die Hacken zusammengehauen haben, wenn der große Herr Winterkorn gekommen ist. Und es war eine Atmosphäre bei dem Interview, die war nicht unfreundlich, aber es war halt doch schon so, dass er hatte einen Sprechzettel, den hatte man gesehen und es ging ja darum, dass er seine Botschaften, die ihm vorher seine Kommunikationsleute gegeben haben, die wollte er halt unbedingt loswerden und die waren, hat man richtig gesehen, die waren gelb markiert und da hat er immer wieder raufgeguckt, weil er sehr unsicher ist in solchen Situationen mit Interviews mit Journalisten.
Wir haben auch einen Ausschnitt mitgebracht aus dem Interview, das du damals ja mit zwei Kolleginnen von der Bild am Sonntag geführt hast. Und dieser Ausschnitt, der zeigt eigentlich exemplarisch, wie sicher sich Martin Winterkorn in diesem Moment gefühlt hat, obwohl hinter den Kulissen der Dieselskandal ja schon gebrodelt hat. Zur Erinnerung, er ist im Sommer 2015 Vorstandsvorsitzender von VW. Er hat es gerade geschafft, seinen langjährigen Mentor und dann auch Kontrahenten Ferdinand Pirch aus dem Unternehmen zu drängen. Der ist kurz zuvor als Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten. Und ihr fragt ihn jetzt, wie es ihm nach diesem gewonnenen Machtkampf geht und wie er sich als Sieger fühlt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor wir reinhören, kurz ein Hinweis: Martin Winterkorn ist nicht ganz einfach zu verstehen. Das liegt daran, dass er ein bisschen nuschelt. Es liegt aber auch daran, dass die Aufnahme mit einem normalen Diktiergerät aufgenommen wurde. Hören wir trotzdem mal rein.
Mich gibt es trotzdem noch.
Ja, ja. Das haben wir mitgekriegt.
Ich verleugne, wenn ich sage, dass sowas einen betrifft. Aber damit müssen wir umgehen. Und ich sage mal, wir haben das Thema, glaube ich, fair und sauber geregelt, dass es zum Spiel keine Sieger und keine Verlierer gibt. Ja, auch klar, ja. Und ich muss schon sagen, was mich am meisten gefreut hat, ist der Vertrauensbeweis vom Rest des Präsidiums, auch von den Mannschaften hier. Das hat schon gezeigt, Herr Winterkorn ist nicht nur ein Manager, sondern die Menschen, glaube ich, haben schon Vertrauen in mich.
Mich gibt es noch. Und ich genieße das volle Vertrauen. Das ist die Botschaft, die er damals sendet. Spannend auch, er spricht von sich in der dritten Person. Das habe ich auch immer mal wieder gehört. Warum ist das so? Weißt du das zufällig?
Ich glaube, dass er unsicher ist in diesen Interviewsituationen und dann manchmal ein bisschen ungelenk formuliert. Das ist keine böse Absicht. Ich weiß noch, das war eine gute Atmosphäre in dem Interview, als er sich auch ein bisschen warm gesprochen hat, weil das ja nicht so seine Lieblingsvariante ist. Aber damals war es undenkbar, dass dieser Mann in wenigen Monaten nicht mehr da ist und dass er dann wirklich so einen Absturz erlebt.
Auf den kommen wir auch gleich. Aber erstmal wollen wir uns ein bisschen dem Charakter Martin Winterkorn widmen. Was ist das für ein Typ? Was treibt den an? Und woher kommt der eigentlich? Denn das ist auch eine wirklich spannende Geschichte. Der Typ hat eigentlich so eine typische vom Tellerwäscher zum Millionär Laufbahn hingelegt. Vielleicht nicht vom Tellerwäscher, aber er kommt auf jeden Fall aus sehr, sehr kleinen Verhältnissen.
Es ist eine wirklich beeindruckende Aufstiegsgeschichte aus wirklich einfachen Verhältnissen. Der Vater war Fabrikarbeiter und er hat es geschafft, dort aus diesen Verhältnissen sich hochzuarbeiten, hat Abitur gemacht, hat dann studiert, Metallkunde und Metallphysik an der Universität Stuttgart und hatte seinen ersten Job bei Bosch, bevor er dann im Jahre 1981 zu Audi gekommen ist und dort dann wirklich eine sehr, sehr tolle, rasante Karriere hingelegt hat.
Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, Audi hat damals auch schon zu VW gehört, das war quasi eine Familie, ne?
Genau, Audi hat zu VW gehört, war damals aber, hatte noch so ein verschnarchtes Image und gar nicht zu vergleichen mit Daimler oder BMW. Und es war dann wirklich dem damaligen Audi-Chef und seinem Ziehvater Ferdinand Pirch zu verdanken, dass aus Audi wirklich ein ganz anderes Image bekommen hat mit dem Audi Quattro und dem Allradantrieb. Sportlich, dynamisch, cool, da ist eine ganz neue Marke entstanden. Und Winterkorn ist dann im Schatten von Pirch aufgestiegen. Es war eigentlich ein sehr kongeniales Duo. Der eine war der Audi-Chef, der Ferdinand Pirch. Und Winterkorn hat ihm quasi den Rücken freigehalten. Der hat dafür gesorgt, dass die Qualität stimmt, dass die Produktion stimmt. Der war der Ingenieur, der Techniker, der alles umgesetzt hat, was der Ferdinand Pirch an Visionen hatte und an Strategiezielen.
Was haben eigentlich Wegbegleiter so über Winterkorn erzählt? Was war der für ein Typ?
Es gibt Leute, die mit ihm lange zusammengearbeitet haben und die ein anderes Bild zeichnen als das, was in der Öffentlichkeit von ihm vorhanden ist. Weil wir müssen uns ja nichts vormachen. Martin Winterkorn ist mittlerweile das Synonym für Dieselbetrug und das hässliche Gesicht der deutschen Autoindustrie geworden in der Öffentlichkeit. Und diese Wegbegleiter sagen, das ist ein, ja schon, der hat schon eine raue Schale und ist manchmal auch sehr wild und laut geworden in Besprechungen. Aber er sei sehr verlässlich gewesen, man könne sich auf ihn verlassen in jeder Situation. Er stehe hinter seinen Leuten und da gibt es von langjährigen Mitarbeitern und Wegbegleitern auch sehr positive Einschätzung zum Chef Martin Winterkorn.
Im Interview damals bei der Bild am Sonntag hast du ihn ja auch zu seiner Herkunft und seinen Werten befragt. Hören wir da mal noch kurz noch rein.
Ich glaube, dass bei allem gehobenen Lebensstil, den man mittlerweile natürlich hat, wenn man in so einer Position ist, dass ich immer noch vom Typ her dass er ein Mensch geblieben bin, der, glaube ich, geradlinig ist, der ehrlich ist, der Bodenhaftung hat, der eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sucht, der mit allen Menschen reden kann, mit Vorstandskollegen, genauso mit unseren Mitarbeitern am Band, das merken die. Und ich glaube, dass die Eigenschaften, die man als Gen mitbekommen hat, nämlich fleißig zu sein, in die Tiefe zu gehen, immer lernen wollen, dass die ich nach wie vor in mir habe.
Das deckt sich ja im Prinzip auch mit dem, was du gerade erzählt hast über seine Wegbegleiter. Er sagt, er hat Bodenhaftung, er kann mit jedem sprechen. Klar, wenn der Vater in der Fabrik gearbeitet hat, dann weiß er genau, wie der Ton am Fließband ist.
Aber es passt natürlich überhaupt nicht dazu, wenn er sagt, dass er ehrlich ist, dass er dann in einen der spektakulärsten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaft verbunden ist. Also ich glaube, dass da etwas von wahr ist, diese Bodenhaftigkeit, diese Bodenständigkeit, dass er mit vielen Mitarbeitern, er konnte auch mit den Arbeitnehmervertretern sehr gut sprechen, also dass das schon der Hintergrund ist, aber dass der auf der anderen Seite natürlich jemand ist, der genauso wie sein Ziehvater Ferdinand Pirch auf Erfolg getrimmt war und diesem Erfolg alles untergeordnet hat. Und da ist dann auch möglicherweise die Ehrlichkeit verloren gegangen.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Man merkt in diesen ganzen O-Tönen auch, und du hast es gerade schon angedeutet, dem Mann, dem geht es mehr um Macht als um Millionen. Das sagt er auch selbst.
Was ist Luxus? Luxus ist, glaube ich, dass man sich ein schönes Haus leisten kann, einen schönen Garten, Familie zufrieden ist, Kinder zufrieden sind. Was will man mehr?
Aber Sie gehören ja zu den bestbezahlten Managern in der Republik. Was machen Sie denn da mit Ihrem Geld?
Auffällige und teure Hobbys sind ja von Ihnen nicht bekannt.
Nein.
Nehmen ja andere ganz anderen.
Und die Kameras.
Ich kaufe mir immer mal eine teure Kamera, ich kaufe mir immer mal wieder eine teure Uhr. Ja, keine Frage. Und ich versuche natürlich, das Geld so anzulegen, dass meine Kinder auch was davon haben.
Das ist das Interessante ja auch bei den Ermittlungsverfahren dann gewesen, dass total transparent wurde, wie seine Vermögensverhältnisse sind. Und da macht ja die Staatsanwaltschaft, stellt da ja alles auf den Kopf und da werden Kreditkartenabrechnungen ausgewertet. Das findet sich dann alles in der Ermittlungsakte. Und die konnten wir dann auch zum Teil einsehen, diese Ermittlungsakte. Und da geht dann auch wirklich draus hervor, wofür Martin Winterkorn wirklich sein Geld ausgegeben hat. Und das stimmt, was er hier gesagt hat. Also er hat sich immer mal wieder eine teure Uhr gekauft. Die Uhr, die er bei dem Interview zum Beispiel getragen hat, die hat 75.000 Euro gekostet. Und ansonsten hat er sein Geld total klassisch in Immobilien angelegt. Der hat überhaupt keine Aktien gehabt oder so etwas Ähnliches oder andere Zocker, Papiere.
Oder große Yachten.
Große Yachten, teure Autos brauchte er nicht, die hatte er ja umsonst. Und er hat irre viele Immobilien gehabt. Ich glaube, es war eine Zahl von 150 Immobilien, ganz normale, kleine Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Da hat er sein ganzes Geld reingesteckt.
Hat er die heute immer noch?
Die Häuser hat er immer noch. Und es ist ja nicht so, dass er hat zwar in der Öffentlichkeit natürlich einen enormen Image-Schaden erlebt und er hat diese Macht, von der du eben gerade gesprochen hast, verloren, aber die Millionen hat er ja immer noch und das Geld, vielleicht wird es ihm irgendwann mal weggenommen, ich glaube es eher nicht im Zusammenhang mit Prozessen und solchen Geschichten, aber dieses Geld ist für ihn wirklich so, dass er nicht luxuriös gelebt hat. Er hat in einer firmeneigenen Villa in der Nähe von Wolfsburg damals gelebt und ich glaube, der Konzern hat auch weitgehend dieses Haus bezahlt. Und dann gab es eine Geschichte, die ihm dann immer wieder zum Verhängnis wurde. Und zwar ging es um den Teich, wo die Kois drin geschwommen haben.
Diese japanischen Fische, die ein Vermögen wert sind.
Genau, und das war dieser Teich, aber der war ihm offenbar gar nicht wichtig. Und der Gärtner war ihm auch nicht wichtig. Er fand, das gehörte aber zur, ja quasi, VW hat ihm das alles zur Verfügung gestellt. Und dann gab es halt auch eine Heizung für die Kois. Und dann hieß es, ja, der Winterkorn, der lebt in einem luxuriösen Haus mit Heizung für Kois und diesen teuren Fischen. Aber man muss wirklich sagen, er ist nicht jemand, der den Luxus irgendwie gelebt hat. Im Gegenteil, da merkt man wirklich die Abstammung, woher er kommt. Da gibt es ja wirklich andere Manager, die in teure Restaurants gehen, die am Wochenende dahin jetten. Er fand es ganz toll, ein Haus zu haben, ein schönes Haus. Er wohnt ja jetzt auch in einem schönen Haus im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Das ist ihm schon wichtig. Aber alles an anderem Shishi, das braucht Martin Winterkorn wirklich nicht.
Wir befinden uns immer noch auf dem Pfad seines Aufstiegs und da gibt es einen Mann, der eigentlich sehr komplementär zu dem ist, wie Martin Winterkorn lebt, nämlich seinen Ziehvater Ferdinand Pirch. Welche Rolle hat dieser Mann beim Aufstieg Winterkorns gespielt?
Eine ganz wesentliche. Ohne Ferdinand Pirch würde es einen Martin Winterkorn nicht geben. Und deswegen gönnen wir uns jetzt mal einen kleinen Sidekick zu Ferdinand Pirch, weil das ist, wie ich finde, eine der faszinierendsten Manager-Persönlichkeiten, die es je gegeben hat. So ein Typ gab es nie und den wird es auch nie wieder geben. Der ist im letzten Jahr gestorben, in einem Feinschmecker-Restaurant auch noch in Bayern. Also sein Tod war genauso spektakulär wie sein Leben. Und dieser Ferdinand Pirch, das war ein begnadeter Techniker, genialer Stratege. Der hat alle Machtkämpfe gewonnen, bis auf einen gegen Martin Winterkorn. Aber darauf kommen wir noch. So, und der konnte die Schachzüge quasi in diesen Machtkämpfen vorausahnen und war gleichzeitig, der war machtbesessen und menschenscheu. Der wäre in keinem Assessment Center heute durchgekommen mit seinen Eigenschaften als vom Manager-Typus her. Dem waren Konventionen völlig egal. Konventionen waren da, um gebrochen zu werden. Dem war das egal, wie das Bild in der Öffentlichkeit von ihm ist, was die Medien über ihn denken. Im Grunde, weil ich habe ihn natürlich auch in dieser ganzen Rotlicht-Bordell-Affäre bei VW kennengelernt. Im Grunde ist er ist ja leider gestorben, war er ein Glücksfall für jeden Journalisten, weil wir wünschen uns ja immer kantige, tolle Persönlichkeiten an der Spitze von Unternehmen und mittlerweile sind es ja sehr viele Softies, die da sitzen und die wenig Geschichten zu erzählen haben. Ferdinand Pirch war quasi eine Wundertüte voller Geschichten, aber arbeiten wollte für den keiner so gerne.
Ferdinand Pirch, der übersteht fast alles, bis dann Winterkorn Vorstandsvorsitzender wurde und nach 9 Jahren da ein Machtkampf zwischen den beiden ausbricht.
Genau, man muss eine Sache noch dazu sagen. Also Ferdinand Pirch war auch der Rekordhalter in Sachen Manager-Rauswurf. Wenn er einen Manager nicht mehr gut fand, weil er war total auf Erfolg getrimmt. Dem Erfolg wurde alles untergeordnet. Das hat Winterkorn dann auch stark übernommen. Und Pirch hatte noch eine sehr kriegerisches Vokabular dabei und dem war es wirklich egal, ob er bei seinen Mitarbeitern beliebt ist oder nicht. Es gibt da eine schöne Anekdote, die muss ich unbedingt noch erzählen. Und zwar war es so, dass die Auslandsreisen der Topmanager vom Flughafen Braunschweig aus immer sind die Firmenjets gestartet. Und dann ist, wenn eine größere Gruppe unterwegs war, ist der Bus gefahren von Wolfsburg nach Braunschweig und dann saßen die Topmanager da drin und als dann der Bus in Braunschweig angekommen ist, am Flughafen, gingen diese Manager plötzlich schnellsten Schrittes in Richtung Firmenjet. Und der Grund war, der Letzte sitzt neben Pirch. Und keiner der Manager wollte gerade bei diesen langen Auslandsreisen, zum Beispiel nach Brasilien oder USA, die ganze Zeit neben Pirch sitzen. Ferdinand Pirch hat dort bei VW, das muss man wirklich sagen, eine Kultur der Angst geschaffen. Eine Schreckensherrschaft, die ihn so zum Fürchten werden ließ. Und Winterkorn hat nicht alles, aber einiges davon übernommen.
Und wie kam es dann zu diesem Streit zwischen den beiden? Nur wenige Monate vor dem Dieselskandal.
Das war völlig überraschend. Es lief ja wirklich gut eigentlich für VW. Sie hatten das Ziel erreicht, größter Autohersteller der Welt zu werden, Toyota zu überholen, 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Aber sie hatten einige Schwachstellen. Das muss man schon sagen. Und Ferdinand Pirch hat wohl immer wieder auf diese Schwachstellen hingewiesen. Da ging es zum Beispiel um das USA-Geschäft, um die Kernmarke VW, also verschiedene Baustellen. Und er war wohl der Meinung, dass Winterkorn nicht mehr in der Verfassung ist, das richtig hinzubekommen. Da war er ja auch 2015, da war er schon 8 Jahre Vorstandsvorsitzender. Und dann gab es wirklich ein geniales Zitat, was er den Kollegen vom Spiegel gegeben hat. Es war nur ein Satz. Ich bin auf Distanz zu Winterkorn. Und nach diesem Satz war allen eigentlich klar, okay, das war's mit der Ära Winterkorn.
Aber das war nicht so.
Nein, und das war das Überraschende. Winterkorn hat es dann geschafft, zusammen mit den Arbeitnehmervertretern und dem Land Niedersachsen, mittlerweile SPD regiert mit dem Ministerpräsident Weil, den Pirch, der mittlerweile natürlich auch schon älter geworden ist und auch nicht mehr so im Vollbesitz seiner Kräfte war, auszubremsen. Und das waren wirklich dramatische Wochen, wo alle dachten, ja, Winterkorn ist weg. Aber er hat diese Allianzen geschmiedet und es ist ihm gelungen, dass nicht er gehen musste, sondern Pirch. Pirch hat Ende April den Aufsichtsrat verlassen und hat das Kapitel VW nach vielen, vielen Jahren als Patriarch quasi abgeschlossen. Und das war der Grund dafür, dass Winterkorn plötzlich der Sieger war. Und das war auch der Hintergrund für das Interview, was wir dann geführt haben, wo er wirklich auf dem Höhepunkt seiner Macht war.
Und was dann erst viel später klar wurde, in diesem Sommer 2015, in dem der Machtkampf bei VW tobte, lief hinter den Kulissen in Wolfsburg schon die Planung, wie gehen wir mit dem um, was die Amerikaner jetzt schon wissen. Das mündet dann alles in den Tag des 18. September 2015, der dann ja wirklich in die Geschichtsbücher eingehen wird. An diesem Tag veröffentlicht die US-Umweltbehörde EPA ein Dokument, das erstmal sehr unscheinbar und sehr technisch daherkommt. Das Dokument trägt die Überschrift Note of Violation. Dieses Dokument beinhaltet aber neben den ganzen Paragraphen einen explosiven Satz und den lese ich mal ganz kurz vor. Die EPA hat festgestellt, dass VW Abschalteinrichtungen hergestellt hat und diese in Dieselleichtfahrzeugen der Modelljahre 2009 bis 2015 mit 2-Liter-Motoren eingebaut hat. Ja, und dieser Satz heißt eigentlich übersetzt, VW hat im ganz großen Stil geschummelt. Diese Note of Violation, die macht in den Tagen darauf große Schlagzeilen. Der Dieselabgasskandal kommt ins Rollen und VW macht erstmal nichts. Am Freitag ist diese Notiz veröffentlicht worden. Es vergehen dann fast 4 Tage, bis aus der Konzernzentrale in Wolfsburg dann eine Mitteilung veröffentlicht wird, in der steht, Zitat, Volkswagen treibt die Aufklärung von Unregelmäßigkeiten einer verwendeten Software bei Dieselmotoren mit Hochdruck voran. Und es steht auch noch drin, es wird vermutet, dass es sogar noch um sehr viel mehr Dieselfahrzeuge geht. Also die Aktionäre wissen Bescheid, der Aktienkurs rauscht in den Keller, aber dennoch, Winterkorn sitzt erstmal noch fest im Sessel. Am Nachmittag dieses Dienstags tritt er vor die Kameras und entschuldigt sich mit einer Videobotschaft, sagt aber, er trägt überhaupt keine Schuld. Das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
Um es klar zu sagen, manipulieren und Volkswagen, das darf nie wieder vorkommen. Meine Damen und Herren, viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrauen unseren Marken, unseren Autos und unseren Technologien. Es tut mir unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten.
Der Rücktritt, der kommt dann erst ein paar Stunden später. Der Aufsichtsrat kommt zusammen, tagt ungefähr 8 Stunden und tritt dann vor die Kamera. Das ist dann der Mittwoch, der 23. September 2015. Berthold Huber verkündet dort den Rücktritt von Winterkorn. Winterkorn selbst tritt nicht mehr vor die Kameras. Ich glaube, er versendet noch ein schriftliches Statement, aber dieses Video, das wir gerade als Audiomitschnitt gehört haben, das ist eigentlich das letzte Mal, dass man ihn so richtig in der Öffentlichkeit sieht.
Bis heute. Bis heute hat man ihn nie wieder gesehen. Man hat ihn schon gesehen, aber er hat sich nie wieder geäußert.
Denn alle Welt will ja wissen, was wusste Winterkorn? Und er selbst hält sich natürlich bedeckt, wird sich wahrscheinlich selbst belasten. Was ist denn die Version der Anwälte oder seiner Verteidigung, was er davon wusste?
Die Strategie der Anwälte ist vor allen Dingen, dass Winterkorn sich nicht äußert in der Öffentlichkeit. Er hat kein Interview gegeben danach mehr. Er hatte einmal einen Auftritt vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss zu VW, wo es um die Frage ging, was er da gemacht hatte. Und da war er auch eher wortkarg. Also das ist die Strategie. Und die Frage ist halt, was am Ende des Tages er wirklich gewusst hat. Ich bin überzeugt, dass er sehr viel wusste, dass er eine ganze Menge wusste und dass er nicht so überrascht gewesen sein konnte, wie er eben gerade in diesem O-Ton gewirkt hat. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass er nicht der Spiritus Rector war, der diesen Betrug groß angelegt hat, geplant hat, sondern ich glaube, dass man da reingerutscht ist in etwas. Ich will das nicht verniedlichen oder so, aber ich glaube nicht, dass hier ein Martin Winterkorn gesagt hat, so, und jetzt fangen wir mal an, in Amerika das Betrugssystem einzuführen. Weil das passt einerseits nicht zu dem, dass er angeblich ja so ehrlich ist, aber das mal zur Seite gestellt. Es ist natürlich auch total unklug, so etwas, ein Betrugssystem zu forcieren. Ich glaube, dass die ganze Geschichte außer Kontrolle geraten ist. Und der Nährboden für das, was dort passiert ist bei diesem Betrugsskandal, ist die Unternehmenskultur von VW.
Darauf wollte ich jetzt auch nochmal hinaus. Also das muss man ja wirklich sagen, wenn da ein Top-Manager eines so großen Konzerns sagt, er wusste von dem allen nichts und hat davon eigentlich erst von den Behörden erfahren und nicht von seinen eigenen Leuten, da fragt man sich ja dann schon, ne? Also wenn das stimmt, was geht in diesem Unternehmen vor, dass der Chef davon nichts weiß?
Genau, und ich glaube, er hat das lange Zeit unterschätzt, aber die Unternehmenskultur ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Da müssen wir nochmal kurz drauf eingehen. Also wir haben ja drüber gesprochen, Piëch hat diese Kultur der Angst dort etabliert, Winterkorn hat sie weitergemacht. Man muss sich das so vorstellen, da wurde nicht diskutiert. Das Ganze ging darum, Winterkorn ist angetreten und hat gesagt, wir wollen der größte Autobauer der Welt werden. Wir wollen 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr produzieren und verkaufen. Und da gab es keinen Raum für Widersprüche, da wurde es umgesetzt. Und wer nicht mitgemacht hat, flog halt eben raus. So, das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter, wenn es ein Ziel gab, gesagt haben, okay, wir müssen dieses Ziel erreichen. Und das wurde dann von oben nach unten weitergegeben. Und so ist diese Unternehmenskultur dort geschaffen worden. Und die war dann der Nährboden für diese Affäre. Weil es gab dann eine Gruppe von Technikern, die gemerkt haben, okay, wir können beim Diesel diese Emissionsziele nicht umsetzen. Da müssen wir halt ein bisschen tricksen. Und dann haben sie halt eine Software erfunden, die dafür gesorgt hat, dass bei Prüfungen, also auf der Rolle nennt man das, das Auto vernünftige Werte ausgespuckt hat quasi und dann aber im Straßenbetrieb es deutlich schmutziger war. Es geht ja um diese Stickstoffemissionen. Wir wollen da jetzt nicht ein technisches Seminar draus machen, aber der entscheidende Punkt war, dass man gemerkt hat, okay, wir können tricksen und sie haben dann auch es lange geschafft, mit diesem System durchzukommen. Und das ist für mich der entscheidende Fehler, den Winterkorn gemacht hat. Und da muss er auch, für diesen Fehler muss er auch gerade stehen am Ende des Tages, weil er hat dafür gesorgt, dass so eine Kultur dort etabliert wurde, die Betrug Tür und Tor geöffnet hat.
Es gibt dann aber doch einige Manager, die sich dieser Kultur der Angst entziehen und dann schlussendlich für den Dammbruch sorgen und auch aussagen. Du hast damals in der Bild am Sonntag eine ganz große Recherche veröffentlicht über FBI-Akten, in denen diese Manager auch aussagen. Vorher müssen wir aber noch mal ganz kurz klären, was wird dem Winterkorn denn eigentlich zur Last gelegt und von wem?
Also es gibt unterschiedliche Verfahren. Die wichtigsten Verfahren sind einmal in Amerika eine Anklage wegen Betruges. Konkret wird ihm vorgeworfen Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Da gibt es eine Anklage gegen ihn, dass er halt schon sehr frühzeitig davon gewusst hat und das nicht unterbunden hat, sondern noch weiter forciert hat. Und deswegen verlässt Winterkorn auch das Land nicht, weil wenn er nach Österreich oder in die Schweiz fährt oder in Urlaub woanders hin, dann könnte er verhaftet werden. Er wird nämlich mit internationalem Haftbefehl offiziell gesucht. Das ist das Verfahren USA.
Muss ich mal ganz kurz einhaken, das erinnert ja schon so ein bisschen an diese Wirecard-Affäre, die wir jetzt auch sehen, oder? Also ein Manager, der das Land nicht verlassen kann und international gesucht wird, ist eigentlich schon der Hammer.
Ja, natürlich. Das ist etwas, was ja auch vorher unvorstellbar war, dass ein VW-Manager, einer aus dem von dem großen Autokonzern VW, dass der mal hinter Schloss und Riegel landet oder verhaftet wird. Also das war ja eigentlich undenkbar.
Warum wurde er eigentlich nie mal festgesetzt? Ich meine, wenn bei Markus Braun zum Beispiel von Wirecard gab es ja eine Untersuchungshaft und weil ja auch Fluchtgefahr bestand bei solchen Leuten dann.
Es ist für die Öffentlichkeit, glaube ich, manchmal auch nicht so richtig nachvollziehbar, warum er in Amerika mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Aber in deutschem Recht sieht das halt anders aus. Hier laufen Ermittlungsverfahren wegen Betruges. Es ist eine Anklage erhoben worden, aber es gibt keinen Grund, ihn jetzt sofort hinter Schloss und Riegel zu bringen, weil, das muss man auch fairerweise sagen, es gibt in den Ermittlungen hier in Deutschland nicht die Smoking Gun in den Ermittlungsakten, wo man sagen kann, okay, das ist der Beweis, dass er sehr frühzeitig davon wusste, dass er quasi das Ganze angelegt hat, dass er Leute beauftragt hat mit dem Betrug. Das ist nicht ersichtlich. Und deswegen bin ich mir auch gar nicht sicher, ob er am Ende des Tages in Deutschland überhaupt verurteilt wird. Neben dem Betrugsverfahren gibt es noch ein sogenanntes Marktmanipulationsverfahren. Da geht es im Endeffekt darum, dass ja viele VW-Aktionäre sehr viel Geld verloren haben, als der Kurs dann runtergerauscht ist und dass VW eigentlich schon aus Aktionärssicht schon hätte viel früher diese Ad-Hoc-Meldung rausgeben müssen und damit natürlich sehr viel Schaden angerichtet hat. Und da laufen auch noch sehr viele Ermittlungsverfahren.
Und dann gibt es eben diese Kronzeugen. Das ist zum einen Thorsten D. und zum anderen Oliver Schmidt, ein Manager, der auch in den USA im Gefängnis saß. Ich lese mal kurz eine Passage aus deiner Recherche damals in der Bild am Sonntag vor. Der Druck stieg. Wegen des Verdachts blockierte die US-Behörde die Zulassung neuer Modelle. An ein Geständnis dachte offenbar niemand. Kronzeuge D. Alles auf den Tisch zu legen, wurde als Selbstmord gesehen. Nachdem Winterkorn erklärt wurde, was die Amerikaner wissen und was sie nicht wissen, habe sich daran auch nichts geändert. Kronzeuge K. Winterkorn hat niemanden angewiesen, die Existenz der Software preiszugeben. Und nur Winterkorn konnte diese Entscheidung treffen. Stattdessen habe der VW-Patriarch genehmigt, das Problem bei anstehenden Gesprächen nur teilweise offenzulegen. Und da gibt es eine entscheidende Sitzung in Wolfsburg am 27. Juli, also knapp 2 Monate, bevor der Skandal auffliegt, in dem die Manager und auch Winterkorn zusammensitzen und überlegen, was sie jetzt machen. Und da zeigt Thorsten D., der später zum Kronzeugen wird, in Anwesenheit von Martin Winterkorn eine Folie, die es wirklich in sich hat. Ich beschreibe die mal kurz. Die ist überschrieben mit dem Titel Dieselfahrzeuge USA, Testzyklus, Behördenstrategie. Und im Prinzip ist da so eine Matrix Pro und Contra aufgelistet, wo man so abwägt auf der Pro-Seite, was spricht dafür, dass man weiterschwindelt, und auf der Kontraseite, was spricht dagegen. Da steht dann unter anderem, VW rechnet bei einem defensiven Vorgehen, also erstmal weiterlügen, mit einer sicheren Zulassung für neue Modelle, allerdings auch mit sehr hohen Strafzahlungen. Und wenn man die offensive Strategie einschlägt, also Teilgeständnis oder volles Geständnis, könnte es eben sein, dass neue Modelle nicht zugelassen werden und dann auch nicht verkauft werden.
Ich finde, das ist eigentlich mindestens genauso schlimm wie der Dieselbetrug selber, dass man versucht hatte, diesen Betrug dann noch irgendwie zu rechtfertigen, zu verschleiern. Das ist wirklich ein Lügenkonstrukt, was damals hochgekommen ist. Und das war halt die Situation, dass man sich gedacht hat, okay, wie gehen wir mit den Behörden um? Und man hat gedacht, die Behörden, denen zahlen wir vielleicht einen dreistelligen Millionenbetrag am Ende des Tages und dann ist Ruhe bei der ganzen Geschichte und dann können wir wieder unsere Passats und Jettas und Golfs und so weiter in Amerika zulassen. Und da hat man sich völlig verkalkuliert. Und da sieht man natürlich auch diese Hybris, die dahinter steckt. Dass man denkt, wir sind VW, wir entscheiden, ob wir die Behörden informieren oder nicht, weil wir sind die Größten und die Behörden, die vor denen kuschen wir doch nicht. Und da haben sie sich völlig verkalkuliert. Aber man sieht natürlich bei dieser Folie besonders, dass man hier wirklich überhaupt gar keine Werte hat. Also diese Werte, die Winterkorn vorhin betrieben hat, ehrlich und so weiter, das ist natürlich ein Lügenkonstrukt, was hier zum Vorschein kommt.
Und am 19. August, da bricht der Damm dann endgültig. Da sind nämlich eine kleine Gruppe von Managern in den USA zu einem Treffen mit den Behörden und die geraten da in so eine Verhörsituation sozusagen. Ich lese daraus mal kurz vor. Nach 3 Stunden Diskussion sagte einer von der Behörde: Sagen Sie uns die Wahrheit, jetzt, Ihre Software ist das Problem. Thorsten D. nimmt einen Stift, malt den Betrug auf, erklärt ihn in 5 Sätzen. Die Amerikaner sind geschockt. Thorsten D., ich fühlte mich aber erleichtert.
Ja, das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also diese Szene eignet sich natürlich für jeden Film. Und da ist der Betrug dann raus und damit war auch klar, wie der Verlauf ist. VW hatte halt damit gerechnet, dass es nicht so harte Strafen gibt. Und Winterkorn hat damit argumentiert, dass ihm keiner so richtig die ganze Dimension des Skandals nahegelegt hat.
Dass er es nicht kapiert hat.
Er hat es nicht richtig kapiert. Das Problem war natürlich auch, dass Winterkorn stand für Perfektion. Das Auto, sein Image nach außen war, der kennt jede Schraube vom Auto. Und deswegen konnte man sich nicht vorstellen, dass dieser Perfektionist etwas über die Autos nicht weiß. Man muss aber auch fairerweise sagen, hier geht es um eine Software-Geschichte. Und mit Software kannte sich Winterkorn überhaupt nicht aus. Und vielleicht hat sich auch keiner richtig getraut, ihm das zu sagen. Ihm zu sagen, Herr Winterkorn, es geht um Milliarden. Wenn wir jetzt nicht sofort handeln, dann können wir den Laden hier dicht machen. Aber vielleicht hat sich das auch deswegen keiner getraut, weil sie Angst hatten, dass Winterkorn sie dann zusammenbrüllt. Bei diesen Schadenstischen, um die es hier geht, das muss man sich so vorstellen, dass Winterkorn seine Top-Leute, die Techniker, versammelt hat. Und dann ging es um irgendein Problem bei einem Motor oder beim Auto, irgendetwas. Und dann musste dieser Mitarbeiter erklären, wo das Problem ist. Und er wurde teilweise richtig hingerichtet dafür. Und da hat sich natürlich an diesem Schadenstisch oftmals keiner getraut zu sagen, so ist die Wahrheit wirklich, weil die wollten eigentlich nur durchkommen bei diesen Schadenstischen. Das war eine Erfindung von Winterkorn und das war für viele Manager eine reine Hinrichtung.
Du hast Winterkorn dann ein Jahr, nachdem der Betrug aufgeflogen ist, nochmal getroffen.
Das war ein ganz surreales Treffen. Also ich habe ja von erzählt, das letzte Mal der Patriarch kurz auf dem Höhepunkt der Macht in Wolfsburg, umgeben von seinen Mitarbeiterstab. Und dann ein Jahr danach, im Herbst 2016, habe ich ihn getroffen in München, wo er ja lebt. Und da hat er sich ein kleines Büro angemietet, wirklich 20 Quadratmeter groß. Wir saßen da relativ beengt in diesem Büro. Und dieser dieser mächtige Winterkorn, der wirkte plötzlich so klein, riesig klein. Ich hatte ein bisschen Mitleid mit ihm nach diesem Treffen, muss ich ganz ehrlich sagen, so als emotionale Folge daraus. Aber es war deswegen auch surreal, weil er war immer noch der festen Überzeugung, dass er eigentlich umsonst zurückgetreten ist. Er fragte uns dann in diesem Gespräch, ja, glauben Sie denn, dass es richtig war, dass ich die Verantwortung übernommen habe und zurückgetreten bin? Und als ich dann gesagt habe, naja, es war ja auch nicht ganz freiwillig, der Aufsichtsrat hat ja auch klar gesagt, nein, der Aufsichtsrat, das Land Niedersachsen, die Arbeitnehmervertreter, die hätten mich alle weiterhin als Vorstandsvorsitzenden bestätigt. Es war ja die Öffentlichkeit und der Druck und so weiter. Der hat überhaupt nicht realisiert, und das war ja ein Jahr danach, was da eigentlich passiert ist. Und dass er natürlich die Verantwortung dafür nehmen musste und dass er plötzlich zu demjenigen geworden ist, dem man auch wirklich alles zugetraut hat in dieser Affäre. Es sind dann ja auch Sachen hochgekommen, was er alles verdient hat, wie viel Pension und der Gärtner und alle möglichen anderen Geschichten, finanzielle Geschichten, die an Winterkorn geflossen sind. Und er war derjenige, der dafür gerade stehen musste. Teilweise auch ein bisschen ungerecht, weil andere Manager sich dann abgetaucht sind. Aber er wurde dann wirklich zu diesem Synonym für den Betrug. Und er ist natürlich mit diesem Dieselbetrug verbunden. Er dachte, das war auch klar in diesem Gespräch ein Jahr danach, jetzt vergeht ein bisschen Zeit und dann übernehme ich mal das ein oder andere Aufsichtsratsmandat in der deutschen Wirtschaft, weil ich bin ja noch Member of the Deutschland AG. Und das war relativ schnell klar, dass das überhaupt nicht mehr möglich ist, weil von Winterkorn, der kriegt nirgendwo mehr einen Job. Er hatte dann ja noch einen einziges Mandat, und zwar im Aufsichtsrat bei Bayern München, bei seinem Freund Uli Hoeneß, dem Steuersünder. Und selbst da haben sie ihn dann 2018 rausgeschmissen. Winterkorn wird keinen Aufsichtsratsposten in der deutschen Wirtschaft mehr übernehmen, weil Winterkorn in den Augen der Öffentlichkeit der Dieselbetrüger ist.
Aber er sieht das natürlich ganz anders. Und ehrlich gesagt hört sich das auch so ein bisschen weltfremd an, so ein bisschen wie in einer völligen Parallelwelt.
Ja, und er hat dann auch noch von seinen Autos gesprochen, die ja jetzt auf der Straße sind. Und er war gefühlt immer noch der VW-Chef. Und er hat ja auch immer noch Gespräche geführt. Er kannte ja immer noch alle möglichen Leute. Und sein Nachfolger Müller, den hat er gar nicht richtig ernst genommen, weil das war eigentlich, er war der VW-Chef. Und er hat das überhaupt nicht realisiert, dass er nicht nur jetzt weg war, sondern dass er natürlich auch dieses Image hatte. Und bei ihm, ich habe dann auch nochmal nachgedacht bei diesem Treffen, also er war jemand, dem wurde das weggenommen, für das er gelebt hat. Nämlich diese Macht, die war weg. Und das ist für ihn im Endeffekt, ist es jetzt ein leeres Leben.
Winterkorn steht ab nächsten Februar 2021 vor Gericht oder sitzt auf der Anklagebank wegen gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrug. So lautet die Anklageschrift. Bevor wir kurz darüber sprechen, was ihm möglicherweise droht, wurde eigentlich bis heute überhaupt jemand verurteilt?
Naja, es gibt den Oliver Schmidt, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Der saß ja in Amerika in Gefängnis ein, weil er das gemacht hat, was Winterkorn vermeidet, nämlich in den Urlaub fahren Und der war sogar in Amerika und wurde dann verhaftet und saß, glaube ich, 3 Jahre im Gefängnis ein, ist jetzt ausgeliefert worden. Vor kurzem ein weiterer VW-Manager in den USA ist verhaftet worden. Der saß da auch ein und ist ausgeliefert worden. Und natürlich der frühere Audi-Chef Rupert Stadler, der derzeit vor Gericht steht, saß auch in Untersuchungshaft ein. Und noch der ein oder andere weitere VW-Manager. Also es sind schon einige in Untersuchungshaft gewesen, aber verurteilt in Deutschland ist bisher noch keiner.
Deswegen ist dieser Prozess, der nächstes Jahr losgeht, glaube ich, ja auch so spannend und wird so von vielen erwartet.
Das wird sicherlich einer der spektakulärsten Wirtschaftsprozesse, aber der dauert halt auch sehr lange. Der ist jetzt angesetzt auf 2 Jahre. Das heißt, im Anfang 2023 soll dieser Prozess zu Ende sein. Winterkorn ist mittlerweile gesundheitlich sehr schwer angeschlagen, muss an Krücken gehen.
Der ist jetzt Ende 70 sowas, ne? Der geht auf die 80 zu.
Nee, Martin Winterkorn ist 73 und ist aber, das hat ihm natürlich auch alles zugesetzt. Und das muss man schon sagen. Und ich glaube, dass dieser Prozess sehr schwierig wird, weil die Krankheit natürlich von Winterkorn eine Rolle spielt. Kann er diesen Prozess überhaupt so durchstehen, gesundheitlich? Mit 2 Verhandlungstagen pro Woche in Braunschweig. Er lebt ja in München. Und ich glaube, dass es sehr, sehr lange dauert, bis Martin Winterkorn, wenn überhaupt, verurteilt wird. Dann wird er wahrscheinlich logischerweise in Revision gehen. Also das wird sich riesig hinziehen. Und die Frage ist wirklich, ob er da am Ende des Tages es wirklich zu einem Schuldspruch gegen ihn kommt.
Was sind denn die möglichen Ausgänge jetzt?
Also ich denke schon, dass er am Ende des Tages verurteilt wird, aber ich glaube nicht, dass er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, weil die Staatsanwaltschaft hat sich auch schon sehr schwer getan und auch das Gericht bei der Zulassung der Anklage, weil natürlich hat er eine Mitverantwortung, er hat vorher einiges gewusst, aber es gibt halt nicht den entscheidenden Beweis, das Papier, wo drin steht, Winterkorn ordnete das an und die Bande hat so und so zusammengearbeitet. Also es gab ja in dem Sinne ja auch nicht so die Bande. Ich glaube, da sind halt, die innere Wahrheit des Betruges ist, da sind einige Mitarbeiter, haben es gemacht, viele haben weggeguckt. Und am Ende des Tages hat Winterkorn natürlich die Verantwortung dafür zu tragen. Aber ob er wirklich ins Gefängnis kommt, halte ich für sehr zweifelhaft.
Was wäre denn das eigentlich für ein Signal an die deutsche Wirtschaft, wenn jetzt der Oberboss eines Unternehmens, das eigentlich den größten Betrugsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte durchgemacht hat, wenn der jetzt dafür nicht büßt?
Das Signal in der Öffentlichkeit wäre natürlich verheerend. Und weil für viele Leute ist ja Winterkorn der Schuldige in der ganzen Geschichte. Und so ist ja auch sein Image. Aber man muss auch sagen, selbst wenn Winterkorn nicht schuldig gesprochen wird und nicht ins Gefängnis muss, ist dieser Mann, glaube ich, schon auch sehr gestraft in seiner Situation. Weil er hat wirklich das verloren, woran er geglaubt hat. Ich will jetzt auch keine Mitleidsnummer mit Winterkorn machen, darum geht es mir nicht. Aber der hat wirklich alles verloren. Jetzt kann man sagen, er hat aber immer noch sehr viel Geld und er muss da richtig zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist mittlerweile ein einsamer, alter, kranker Mann, der natürlich darunter leidet, dass er das hässliche Gesicht der deutschen Autoindustrie geworden ist.
Das waren eigentlich schon schöne Schlussworte, aber am Ende müssen wir nochmal darauf schauen, wie VW eigentlich heute dasteht. Denn es stellt sich ja auch die große Frage, was haben die eigentlich aus der Krise gelernt? Denn einer, der damals schon an Bord war, ist heute ja VW-Chef Herbert Diess, der immer noch am Ruder ist. Man muss zu seiner Verteidigung sagen, der war damals, als der Skandal losbrach, erst wenige Wochen oder Monate bei VW. Der kam damals von BMW. Aber ich glaube, so wie ich das in den Unterlagen sehe, war der ja beim Schadenstisch, über den wir vorhin gesprochen haben, mit der legendären Folie, war der ja auch dabei.
Ja, er hat damals wirklich am 1. Juli 2015 angefangen und ist mitten in diese Affäre hineingespült worden. Aber er war da beim Schadenstisch dabei. Und da ging es ja auch vor allen Dingen darum, was hat man für eine Behördenstrategie. Und er hat an diesem Schadenstisch laut Zeugenaussagen auch dann vorgeschlagen, dass er helfen würde bei der Kommunikation mit den US-Behörden. Mittlerweile, sie äußern sich ja alle nicht dazu. Das ist ja der Punkt. Und was Diess einmal gemacht hat, er hat dann das Wort Betrug auch in den Mund genommen. Weil natürlich bei VW hatte man in einem Interview, und das haben alle anderen nicht gemacht, weil natürlich die Juristen gesagt haben, wir dürfen nicht von Betrug sprechen, wir reden von Unregelmäßigkeiten oder solchen Synonymen. Und Diess hat das schon alles ein bisschen klarer dargestellt. Dann gab es ein Ermittlungsverfahren auch gegen dies im Zusammenhang mit der Betrugsaffäre. Das wurde aber gegen die Zahlung einer Millionensumme, die nicht dies, sondern VW geleistet hat, eingestellt. Also auf der einen Seite gibt es 5 Jahre nach Beginn dieser Affäre immer noch keinen verurteilten VW-Manager in Deutschland. Es gibt Leute, die sich mit Geldstrafen davongemacht haben. Und das Signal, dass der größte Konzern Deutschlands über Jahre betrogen hat und noch keiner richtig zur Rechenschaft gezogen wurde, ist natürlich verheerend.
Lieber Kajan, vielen lieben Dank für diese Geschichte heute und deine Recherchen. Ich bin mir sicher, wir werden dann noch viel hören bei Business Insider im nächsten Jahr. Du berichtest ja weiterhin über VW und vielleicht gibt es ja mal einen zweiten Teil, in dem wir dann über den Prozess berichten hier an dieser Stelle. Bis dahin aber verabschiede ich mich von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare oder auch Komplimente, darüber freuen wir uns natürlich auch, dann schickt uns gerne eine E-Mail. Die Adresse lautet podcast@businessinsider.de. Kajan, vielen Dank.
Danke dir.
Macht und Millionen. Eine Podcast-Produktion von Business Insider. Redaktion: Hanna Schwer und Kajan Özkens. Musik: Afonelli. Schnitt: Michael Reinhardt.